ARD Sounds.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression, dem gemeinsamen Podcast von NDR Info und der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. In diesem Fall begrüße ich Sie mit meinem Namen, der übrigens der gleiche ist seit letztem Mal, Harald Schmidt, als Schirmherr der Stiftung. Und ich freue mich sehr, wie immer, den Vorsitzenden der Stiftung und unseren Experten mit im Studio begrüßen zu können, Professor Ulrich Hegerl. Grüß Gott, Herr Hegerl.
Guten Morgen, Herr Schmidt.
Und Herr Hegerl, das ist neu jetzt seit der letzten Staffel. Wir sind mittlerweile schon, man glaubt es kaum, in der 7. Staffel, sitzt jetzt mit in Köln im Studio. Früher war er immer zugeschaltet aus Leipzig. Ich finde, es ist eine enorme Verbesserung.
Ja, auch, dass man direkt im Austausch ist und
ja,
sich in die Augen schauen kann.
Und ich muss da nicht immer sagen, und im zweiten Teil wird Professor Hegerl dann die Expertise geben. Das wird ja trotzdem passieren. Aber dadurch, dass Sie sich während des Gesprächs schon immer mit einschalten können, ja, ist die ganze Sache, finde ich, sehr viel besser und lebendiger geworden. Und auch heute haben wir wieder zwei tolle Gäste. Vielen Dank, dass ihr auch wirklich den Mut habt, hier mitzumachen und euch öffentlich zum Thema zu äußern. Nämlich zum einen Domino Kati, hallo.
Hallo.
Und ihren Partner, und das finde ich schon ganz toll. Wir nennen ihn The Boy.
Ja.
Ich weiß, wie The Boy heißt. Du hast ihn mir freundlicherweise vorher vorgestellt, aber The Boy möchte nicht erkannt werden.
Genau.
Möchte anonym bleiben. Nennst du ihn privat auch The Boy?
Immer. Das ist der einzige Name, den er hat. Nein, manchmal ist es sogar nicht mehr der Spitzname, den du kennst,
ja?
Aber manchmal ist es der volle Name, wenn es ernst wird. Wenn
mal was stehen gelassen
wurde, dann wird mal der ganze Name ausgepackt.
Ja. Und man kann das Ganze ja, wie heißt das denn? Das heißt, glaube ich, Videopodcast, was wir machen oder Video, V-Cast oder irgendwie. Also so früher hieß es einfach Fernsehen. Man kann uns auch sehen. Und jetzt wird Boy ist auch zu sehen, aber wir werden nachher, wie es heißt, blurren. Den habe ich in der Schlussphase meiner Fernsehzeit kennengelernt, den Ausdruck blurren. Früher hieß es, ich habe immer gesagt, unkenntlich machen oder verpixeln.
Ja,
aber man sagt blurren. Also die Anonymität von The Boy bleibt gewährleistet. Domino Kati, 1996 geboren in Hessen. Hast du mal hessisch gebabbelt?
Na klar, also ich bin im Odenwald groß geworden. Also meine Oma, meine Mama, ganz viel odenwälderisch plattgeschwätzt. Und,
ja.
Aber mein Papa kommt aus Duisburg, deshalb haben wir sehr hochdeutsch zu Hause geredet.
Ja.
Deswegen das bin ich da, ich finde, es hört sich mal ein bisschen gestellt an, wenn ich jetzt anfange, irgendwie hessisch zu reden. Aber grundsätzlich, ja, das schöne Hessen, kann ich empfehlen.
Und es ist ja überall eine schöne Ecke. Jessica Schwarz kommt da auch daher, aus dem Odenwald.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, ja, die okay. Eltern haben, weiß nicht, ob sie noch haben, ein Brauhaus. Und als sie bei mir in der Show zu Gast war, haben die mir eine schöne Kiste Bier mitgebracht.
Mhm.
Aus eigener Brauerei. Und viele Deutsche wissen gar nicht, wo der Odenwald ist. So schräg durch von...
In der Nähe von Darmstadt.
Ja, genau, von Darmstadt hoch nach Würzburg.
Ja.
Ja. Künstlername Domino Kati. Und du bist etwas, was für mich, der in der Steinzeit aufgewachsen ist, was ich häufig lese, aber nicht weiß, was es ist. Du bist Content, sagt man Kreatorin oder Creatorin?
Creatorin, das ist ein schön gedenglischtes Wort.
Content Creatorin, das heißt, du schaffst Inhalt.
Genau, also ich erstelle Inhalte, Content ist ja dann das Wort dafür. Ich mache tatsächlich seit 13 Jahren YouTube-Videos.
Das hat mich auch irritiert. Das heißt, du warst 14 oder was? Als
16 tatsächlich. 16. Also ich habe in der 11. Klasse angefangen und damals war das ja auch noch gar kein Ding, dass man Videos von sich im Internet hochlädt. Heute wollen ja viele Leute Influencer sein oder Content Creator, ist eigentlich ähnlich. Aber ja, damals war das schon ein bisschen mutig und ich bin dran geblieben und es hat sich gelohnt.
Du lebst davon?
Ich lebe davon.
Du lebst
gut davon. Angestellte. Ich habe
auch. Du hast Angestellte?
Ja, ich habe einen Videopodcast, Management, ich habe Marken gegründet.
Wie viele deswegen. Angestellte hast du denn?
1 bis 2, sagen wir mal so.
Und sind die sozialversichert?
Na klar.
Das wäre eigentlich auch mal eine Idee, als jemand, der so in der Öffentlichkeit steht, jemand schwarz zu beschäftigen, ne?
Das wäre wild, ja.
Da ist.
Die sind alle angemeldet.
Da ist die 8 nicht weit, wie ich jetzt gelernt habe. Für Handschellen.
Ah.
Ja. Und das heißt, du bist bekannt geworden, kann man das so sagen, durch Frisurenvideos?
Ja, tatsächlich. Also ich hatte ganz lange, sehr lange Haare und habe dann meine Frisuren an mir gemacht, weil ich eben flechten kann und in der Schule gefragt wurde, wie hast du deine Haare gemacht? Und dann habe ich eben Anleitungen davon hochgeladen und dann irgendwann das ausgeweitet, die Themen. Ich habe mal gekocht, ich habe mal was gebastelt, ich habe gezeigt, wie ich bei mir was dekoriere und nehme die Leute einfach sehr transparent bei meinem Alltag mit. Und ich habe zum Beispiel ein Jahr in Amerika gelebt, in den USA. Ich habe in der Nähe von Washington D.C. gelebt und war ein Au-pair, also ich habe auf Kinder aufgepasst in einer Gastfamilie. Und da habe ich die Leute mitgenommen, bei meiner ersten eigenen Wohnung, dann wieder zu Hause, habe ich die Leute mitgenommen bei meinem Studium. Ja, ich bin jetzt in der Beziehung, habe ich mich mitgenommen. Oder eben auch bei den Ups und Downs im Leben, also was so passiert.
Ich habe in der Vorbereitung dein Video angeguckt, warum ich schon mit 28 Botox spritze. Ja, und da wird dir dann auch so, werden ja so Triggerwarnungen eingegeben. Gleich wird gepiekst, eine Nadel ist zu sehen.
Ich kann ja gar keine Nadeln sehen, das finde ich ja ganz schrecklich. Ach so, ich will die ja selbst nicht sehen.
Ja.
Ich muss die Leute vorwarnen, jetzt kommt eine Nadel.
Ganz kurz, warum hast du dich schon mit in jungen Jahren botoxen lassen?
Tatsächlich kann man ja Botox, wie man vielleicht weiß, gegen, also chirurgisch oder für Schönheitseingriffe benutzen, aber man kann es eben auch medizinisch verwenden, zum einen auch gegen Migräne und in meinem Fall war es tatsächlich gegen Kieferverspannung, also man bekommt es in den Kiefermuskel, das nennt sich CMD, also man hat quasi Kieferverspannungen und kann dadurch auch schlechter schlafen und der ganze Nacken verspannt und Botox ist ja ein Nervengift und entspannt Muskeln und baut sich aber innerhalb von ein paar Monaten wieder ab, also man, wenn man es nicht mehr machen will, kann man es einfach lassen und dann ist man wieder beim Ursprungszustand.
Wussten Sie das, Herr Professor Hegel? Botox gegen Kieferverspannung?
Es gab gegen Depressionen gab es Untersuchungen, ne, indem man hier oben die Sorgenfalten entspannt, dass das möglicherweise eine Auswirkung auf die Stimmung hat. Ne. Mhm. Das merkt man auch selber, wenn man mal bewusst lächelt, hat man das Gefühl, die Stimmung geht auch schon nach oben. Ne. Mhm. Und vor diesem Hintergrund hat man das versucht, aber es ist so richtig rausgekommen, glaube ich, ist bisher nichts ganz Robustes. Mhm. Aber es war mal eine kleine Mode mal zwischendurch.
Ja.
Vor allem da oben, diese Muskeln, die hier die Sorgenfalten.
Ja, das ist vielleicht auch ein Tipp am Rande für Damen und Herren, die nicht zugeben wollen. Oder die, man sagt so mal, du hast was machen lassen. Sagt, ja, ich hatte so eine Kieferverspannung. Dass man nicht sagt, ich wollte nicht mehr aussehen wie ein Akkordeon, sondern ich hatte eine Kieferverspannung.
Der Kiefer.
Jetzt bist du hier mit deinem aktuellen Partner.
Nicht nur aktuell.
Nicht nur aktuell. Ist es indiskret, wenn ich frage, wie lange seid ihr schon zusammen?
Wir sind seit fast 3 Jahren zusammen.
Ah ja, das ist ja doch relativ lang in der heutigen Zeit.
Ja, und er ist tatsächlich auch mein erster Freund. Deswegen, da habe ich auch lange drüber gesprochen, weil ich dann, bis ich 26 war, noch nie in einer Beziehung war. Und es musste quasi erst der Richtige kommen.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein neuer Trend, dass man doch relativ lange nicht in einer festen Beziehung ist. Und sich aber dauernd irgendwie dafür erklären muss, oder wie, ja? Wieso hast du keinen Freund? Oder wir sehen dich immer alleine?
Ja, man kriegt ja dann schon immer mal wieder Fragen. Auf der anderen Seite macht mir das ehrlicherweise wenig aus. Und ich habe einfach, glaube ich, dann auch einfach auf die richtige Person gewartet. Und ich würde es nie wieder anders machen wollen.
Toll. Wie gesagt, The Boy. The Boy ist der Betroffene heute. Und der Schwerpunkt jetzt in dieser Staffel ist ja ein bisschen... Man kann schon sagen, Herr Professor Hegel, Co-Abhängigkeit, oder?
Nö, Abhängigkeit würde ich nicht sagen, aber es sind halt immer auch die nahen Freunde, Angehörige, Familie betroffen, aber Abhängigkeit würde ich nicht verwenden.
Das also, aber wie gesagt, das Umfeld, was hatten wir ja am Rande immer schon wieder in jedem Gespräch, stark davon belastet ist. Und Boy, vielleicht erzählst du mal, wie lange hast du schon mit Depression zu tun und was waren so die ersten Anzeichen?
Ja, da fängt es bei mir schon mal, es ist immer schwierig, da fängt es schwierig an. Zeitliche Einordnung fällt mir extrem schwer. Und wann es wirklich angefangen hat, so richtig schlimm wurde es letztes Jahr, also 2025 im März, wo ich wirklich gemerkt habe, ich brauche Hilfe. Und dann habe ich mich mal, oder haben wir gemeinsam, Kathi und ich, mal geschaut, wie lange ist es denn eigentlich schon? Und haben auch schon gemerkt, dass es eigentlich auch schon ein Jahr vorher Anzeichen gab und es sich dann langsam immer wieder aufgebaut hat. Dann gab es bessere Phasen, schlechtere Phasen und irgendwann wurde es halt ziemlich schlecht und das war dann halt gegen März. Und dann habe ich gemerkt, ich muss mir Hilfe suchen, weil alleine schaffe ich das nicht mehr. Ich war ja nicht alleine, Kathi hat mich immer unterstützt, aber irgendwann merkt man einfach, das reicht nicht, man braucht professionelle Hilfe und wenn man die Möglichkeit hat, sich die zu nehmen, ist das extrem hilfreich.
Wenn du sagst, schlimme Phase, kannst du mal so ein Beispiel dafür nennen, wie sich das geäußert hat?
Ich habe auch an guten Tagen, war irgendwie alles schlecht. Ich bin teilweise von der Arbeit heimgefahren, habe gedacht, es war ein guter Tag, auf dem Fahrrad sind mir die Tränen gekommen. Ich bin zu Hause gewesen, habe mich vor den Kamin gesetzt, habe angefangen zu weinen. Es war wirklich einfach... So diese Lustlosigkeit, keine Motivation mehr, man hat einfach nur noch funktioniert. Alles war Arbeit, also sei es die Katzen füttern, die mir aber viel geholfen haben eigentlich. Aber,
die Katzen?
Ja.
Nämlich?
für mich war das immer ein schönes Zeichen, wenn sich die Katzen zu mir gelegt haben.
Ja.
Die haben irgendwie immer so gemerkt, wenn es mir schlecht geht. Mhm. Und wenn die da waren, das macht was mit mir.
Das erdet einen irgendwie immer so ganz kurz. Wenn man so ein kuscheliges, weiches Ding da rumliegen sieht, dann denkt man so, oh, dann nimmt man sich mal ganz kurz, das bricht den Alltag so ganz, unterbricht den ganz kurz. Dann denkt man, dann nimmt man sich ganz kurz und streichelt oder setzt sich zu einem.
Professor Hegel, Sie nicken, das ist bekannt.
Ich kann mir das gut vorstellen. Man hat auch das Gefühl, dieses Lebewesen, das spürt einen und möchte einen sozusagen trösten. Und allein diese Vorstellung ist ja schon eine sehr schöne Vorstellung. Darf ich mal fragen, wie zurzeit die Stimmung ist?
Aktuell bin ich relativ stabil.
Schön.
Ja, also ich war gestern auch noch mal in Therapie, habe auch mit meiner Therapeutin darüber geredet und sie hat auch gemeint, die letzten Wochen waren eigentlich echt gut. Jetzt am Samstag war es einmal wieder nicht gut. Aber irgendwann merkt man auch, schlechte Tage gehören dazu und mir hilft es extrem, wenn ich dann es akzeptiere, was ich früher nicht so oft gemacht habe. Und jetzt ist so, wenn ich einen Tag habe, an dem es mir wirklich mies geht und ich mir denke, heute ist einfach schlecht, heute will ich nicht aus dem Bett aufstehen, dann ist es so. Und dann darf das auch mal so sein.
Ich freue auch deswegen, weil wir duzen uns, hatten wir ja ausgemacht, weil du am Anfang gesagt hast, ich kann mich nicht richtig erinnern. Ne?
Ja.
Das ist so typisch, so eine Gedankenfigur, die man in der Depression dann häufig hat, und zwar noch mehr. Man hat immer das Gefühl, alles, was man tut, macht man nicht gut, und man sieht eben nur die negativen Dinge. Ne? Und deswegen frage ich nochmal nach, weil das kenne ich von vielen Patienten, dass sie dann häufig gleich mal anfangen mit etwas, wo sie sich selber kritisieren. Ja. Man ist streng mit sich, ne, in der Depression.
Ja. Ich hatte auch auf der Arbeit sehr viel Frustration.
Also vielleicht mal ganz kurz, was arbeitest du?
Tatsächlich bin ich jetzt gerade arbeitssuchend. Ich habe aufgrund der Krankheit halt meinen Job aufgegeben. Ich war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni, genau mit dem Ziel der Promotion. Und bei der Wissenschaft gehört auch einfach viel Ausprobieren und Scheitern dazu. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass meine Frustrationstoleranz einfach bei null war. Mhm. Also ich bin wirklich, wenn eine Sache schiefgegangen ist, also bin ich innerlich durchgedreht. Ich bin sehr schlecht darin, Wut nach außen zu tragen, aber dabei staut sich bei mir innen drin alles an. Mhm. Und das ist sehr, sehr schwierig.
Gibt es einen Zusammenhang, Herr Professor Hegel, dass man sagen kann, wenn man öfter mal die Wut rauslassen würde, befreit das, oder ist es so ein Klischee?
Ich glaube, es kann auch ein Klischee sein. Also wenn jemand immer und überall nie seine eigenen Wünsche auch mal ein bisschen aggressiver äußern kann, ist natürlich ungesund. Und dann mal irgendwie zu sagen, das möchte ich nicht, und es auch mal laut zu sagen, das ist bestimmt richtig und gut. Ne? Aber wenn man jetzt ganz wild einen Ausbruch macht, dann hat man hinterher noch mehr schlechtes Gewissen, weil man so über die Stränge geschlagen hat. Aber klar, man darf nicht die eigenen Wünsche, darf man nicht ganz hinten anstellen. Das ist richtig. Ja.
Du bist ja im Grunde jetzt du hast nicht mit Depression selber zu tun.
Ich war tatsächlich 2021 aufgrund einer Episode tatsächlich selbst in Behandlung, aber habe dann seitdem tatsächlich meinen Frieden damit. Tatsächlich kann mich auch nicht mehr so krass an die Zeit damals erinnern, deswegen kann ich das tatsächlich sehr verstehen, dass bei ihm einfach so ein bisschen Gedächtnislücken sind. Genau, bei mir war das aber damals viel mit Einsamkeit verbunden und alleine sein und Selbstzweifel, wenn man irgendwie selbstständig ist und immer ein bisschen den Druck hat, performen zu müssen, dann hat das damit sehr viel zu tun gehabt. Aber konnte das dann tatsächlich auch mit einer Therapie angehen, und das wurde dann Gott sei Dank innerhalb von einem Jahr sehr schnell besser. Deswegen kann ich es zu Teilen nachvollziehen, auch wenn ich, wie gesagt, jetzt gerade in einer ganz anderen Situation bin, Gott sei Dank.
Ja, als ihr euch kennengelernt habt, hattest du dann schon damit zu tun?
Nee.
Das kam erst nachher, ja?
Also so quasi. In der Therapie habe ich dann gemerkt, wann es wirklich angefangen hat. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich hat es auch schon während meiner Masterarbeit angefangen.
Mhm.
Ich wollte immer funktionieren. Und habe dafür alles andere quasi vernachlässigt und einfach immer weitergemacht und weitergemacht. Wenig auf mich selber gehört. Und ja, genau in der Zeit haben wir uns einfach kennengelernt. Aber da war meine Frustrationstoleranz halt eben noch da.
Das hat das Kennenlernen erleichtert.
Vielleicht.
Ja. Und es ist natürlich auch frischer Wind. So, ne? Wenn man jemanden kennenlernt, dann ist man natürlich auch glücklicher. So, es war auch einfach immer eine schöne Zeit. Das ist immer noch eine schöne Zeit.
Wohnt ihr auch zusammen?
Ja.
Wie schnell seid ihr zusammengezogen?
Schon relativ schnell. Also es war dann irgendwie so, er hatte noch eine WG, und es war dann irgendwann so, dass er dann fast nur noch bei mir war, weil ich habe auch ein bisschen mehr Platz. Dann war das irgendwann sehr, sehr quasi wie eingezogen und dann habe ich ihn nach, bei unserem Halbjährigen habe ich dich gefragt, ob du einziehen willst und dann ein paar Monate später war das dann der Fall. Jetzt sind wir seit 2,5 Jahren oder so, wohnen wir zusammen.
Ist das hilfreich in dieser Situation, wenn ein Partner mit Depression zu tun hat?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich würde sagen, das Zusammenleben war jetzt auch eine sehr große Challenge während der starken depressiven Phase, würde ich jetzt mal sagen, der schlimmeren Phase. Zumal bei uns die besondere Situation ist, dass ich eben von zu Hause aus arbeite. Ich habe zum Beispiel mein Foto-Video-Studio bei mir in einem separaten Raum. Teilweise kommen die Mitarbeiter zu mir nach Hause. Und er war ja dann seit diesem Zeitpunkt im März, wo dann eine Therapeutin meinte, sie können nicht arbeiten. Sie gehen jetzt zum Hausarzt und schreiben sich krank. Seit dem Zeitpunkt war er dann auch krankgeschrieben und mit Verlängerung. Und dann irgendwann hat er dann sich entschieden, auch den Job zu kündigen. Aber wir waren quasi auch seit der Krankschreibung gefühlt jeden Tag zusammen, auch während meiner Arbeitszeit. Das heißt, ich habe einen stark depressiven, sehr traurigen Menschen gehabt, der gerade im Wohnzimmer sitzt oder im Bett liegt und nicht aufstehen kann. Ich wiederum muss irgendwie meine Videos drehen. Also es war auf jeden Fall schon ein Spannungsfeld, zumal man ja dann auch einfach noch mehr Zeit miteinander verbringt, wo ich auf jeden Fall nichts dagegen habe. Ich würde jetzt auch sagen, aktuell zum Beispiel läuft es wieder ganz gut und dir geht es ja deutlich besser zum Glück. Also es kann funktionieren, aber es war schon eine sehr große Challenge, weil ich würde dann schon sagen, es hat meinen Alltag dann schon sehr stark beeinflusst.
Ja, man kann sich ja auch wahrscheinlich gar keinen größeren Gegensatz vorstellen. Also der Partner sitzt depressiv vor dem Kamin oder wo auch immer und du lebst ja davon, dass du gut drauf bist. Also ich habe das ja gesehen, wo du mit diesem, ich würde mal sagen Lockenstab oder was es ist, der Hersteller, wir nennen ihn nicht, aber der Chef ist wieder aus Singapur zurückgezogen nach England, der Firmenbesitzer, weil es ihm dort, glaube ich, zu langweilig war. Aber das ist ja wirklich Hallo und Guten Morgen und so weiter. Und das lebt ja wirklich davon, dass du zumindest Optimismus ausstrahlst. Ja, ob es dir selber so gut geht, ist eine andere Sache. Ist wie bei einem Schauspieler.
Da will ich direkt reingrätschen. Ich würde ja und nein sagen. Denn zum einen bin ich natürlich unterhaltsam im besten Fall oder inspirierend und teste wie zum Beispiel so einen Lockenstab und sage, ist der cool, obwohl er sehr teuer ist oder nicht, keine Ahnung. Aber was mir tatsächlich schon von Anfang an sehr, sehr wichtig war, ist, dass ich sehr transparent bin und die Leute eben mitnehme, wenn es eben auch nicht so gut läuft. Ich glaube, das fällt auch vielen Leuten sehr schwer und ich würde sagen, dass ich da schon deutlich mehr teile als andere Leute. In unserem Fall war es jetzt aber letztes Jahr so, dass ich dann trotzdem diesen Teil sehr lange für mich behalten habe, weil das offensichtlich nicht mich betrifft. Mhm. Also auch, aber das ist erstmal hauptsächlich seine Sache gewesen. Er ist nicht in der Öffentlichkeit, er hat sich dazu nicht entschieden. Deswegen zeigen wir ihn ja jetzt auch gerade nicht, weil das ist erstmal nicht sein Ding. Ich mache das seit 13 Jahren und er hat es jetzt nicht aktiv entschieden für sich. Deswegen ist es ja in Ordnung. Und deswegen war es für mich dann schwierig zu sagen, okay, aha, mir geht's nicht so gut die Woche. Zum Beispiel beim Podcast, ich habe eine Rubrik, da sage ich immer, ist meine Tasse diese Woche halb voll oder halb leer? Quasi ob das Glas, ob ich es als halb voll oder halb leer ansehe gerade. Und dann wäge ich so ein bisschen ab, so die Woche war dies ein bisschen blöd, aber es ist auch diese coole Sache passiert und dann sage ich, aber die Tendenz ist trotzdem, meine Tasse ist die Woche halb voll. So, das ist zum Beispiel so eine Rubrik, die ich habe und ich habe wochenlang, glaube ich, immer gesagt, meine Tasse ist halb leer und die Leute haben es immer nicht verstanden. Ich habe irgendwann sogar Kommentare bekommen, so, dein Leben ist doch so schön. Wieso sagst du, dir geht's so schlecht? Bis ich irgendwann mal, nachdem wir dann bereit waren und wir auch einen Klinikaufenthalt und so weiter hinter uns haben, über den sprechen wir bestimmt auch noch, bis ich dann mal gesagt habe, ey, bei mir ging wirklich was ab, aber ich konnte halt nicht drüber sprechen. Das war in der Hinsicht natürlich schwierig, aber ich würde natürlich immer als allererstes seine Privatsphäre wahren. Aber es war auf jeden Fall ein wilder Zwiespalt letztes Jahr.
Was mich noch interessieren würde, man sagt ja immer, in der Depression soll man keine wichtigen Lebensentscheidungen treffen. Weil man einfach die Dinge negativer sieht, als sie sind, wenn man dann wieder draußen ist aus der Depression. War denn die Entscheidung gut, diesen Berufsweg abzubrechen oder diese Promotionsbemühungen abzubrechen?
Ja. Also den Satz habe ich auch sehr oft gehört.
Okay.
Ich habe auch viel mit meiner ersten Therapeutin da relativ viel auch drüber geredet. Jedes Mal höre ich den Satz und irgendwann hat sie gemeint, okay, es scheint schon irgendwie so ein Ding zu sein, dass sie da klar sind. Ich wollte dann auch nicht vor dem Klinikaufenthalt wissen, dass ich danach wieder in den Job gehe. Ich wollte da nicht mehr hin. Für mich war es auch irgendwann so eine Sinnfrage. Bringt mir es überhaupt so viel, wenn ich es komplett durchziehe? Zu welchem Preis ziehe ich es durch? Ist es der Preis wert? Und dann war ist nicht nur die Sache, ich mache es jetzt nicht mehr, weil ich jetzt depressiv bin. So. Ich mache es, weil ich irgendwann wirklich gemerkt habe, ich habe keine Lust mehr drauf. Das ist nicht das, wo ich hin will. Okay. Und da, ja, es hat gedauert.
So eine tiefere Einsicht eigentlich, ne?
Ich hatte auch schon ein halbes Jahr vorher mit dem Gedanken gespielt. Okay. Wir hatten auch schon irgendwie...
Wir haben so viele Gespräche geführt.
Ja. Ja, genau. Mhm. Und wir waren uns auch schon, oder ich war mir zu 95% sicher, dass ich aufhöre. Dann war eine Woche wieder gut, meine Euphorie war wieder da und dann war es aber wieder lange Zeit schlecht und...
Genau. Dann verstehe ich das sehr, sehr gut. Aber für die ganzen Zuhörer und Zuschauer ist es schon wichtig zu sagen, da soll man vorsichtig sein. Ne?
Weil
man
manchmal Dinge
einfach falsch einschätzt. Zum Beispiel manche gehen in Frührente und dann ist die Depression weg und dann haben sie ihre Lebenssituation nicht verbessert.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir mal fragen können, was war denn für Sie das, was Sie am meisten bedrückt hat oder am schwersten zu ertragen war in diesem Zustand? Meistens sind ein schlechtes Gewissen auch da, ne? Gerade wenn da...
Das war extrem, weil ich ja auch wusste, Kathi muss auf eine gewisse Art und Weise performen. Ich wollte sie ja auch nicht in ihrem Job runterziehen. Mhm. Ich wollte ja, also es ist für mich immer schwierig. Ich wollte teilweise auch meine Traurigkeit gar nicht zeigen, weil ich wusste, es zieht sie auch runter. Und sie ist dann hilflos, dann bin ich noch hilfloser.
Mhm. Also war immer so eine Spirale mit uns beiden, das war echt...
Und gerade wenn ich wusste... Kathi filmt oder muss jetzt irgendwie bald was filmen, dann wusste ich, okay, ich muss mich jetzt so dermaßen zusammenreißen, ich habe es nicht immer geschafft. Und das hat dann auch ein bisschen zu Konflikten geführt. Und das war aber so, ich habe mich selbst über mich geärgert. Aber auf der anderen Seite war ich froh, wenn ich es rausbringen konnte. Mhm. Ich glaube, das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Und einfach das kleine Arbeiten, also so wenn kleine Sachen gescheitert sind, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Mhm. Ich habe immer Worst-Case-Szenario gesehen, bei allem Möglichen. Ich habe alle Sachen durchdacht und gehofft. Ich weiß noch, einmal musste ich ein Klingelschild aufhängen und ich habe alle möglichen Fehler, die mir in den Kopf gekommen sind, versucht zu eliminieren und mir schon eine Lösung darüber überlegt. Und dann ist das aufgetreten, was ich nicht auf dem Plan hatte. Und da bin ich fast durchgedreht. Da hatte ich nur noch das Gefühl, ich will gegen diese Wand boxen. Und also es war bei mir immer eine Sache, ich wollte meine Wut rauslassen, indem ich Sachen zerstöre, um meine innere Anspannung so loszubekommen. Aber ich habe nie was kaputt gemacht.
Man muss dazu sagen, also du bist der friedlichste Mensch, den ich kenne, glaube ich. Deswegen, dass er Wut rauslassen will, finde ich total verrückt, weil der würde nie... irgendwo draufhauen eigentlich, so als Mensch, wie man ihn einschätzt.
Manchmal
der würde immer eher Ja sagen. Deswegen hast du wahrscheinlich in deinem Leben auch jobbedingt auch ab und zu oft Ja gesagt, hast zu viele Sachen auf dich genommen. Deswegen ist es total interessant, weil wir haben schon ein paar Mal über das Thema Wut gesprochen. Das ist so eine Sache, die bei seiner Therapie, glaube ich, halt so rauskam, dass Wut, obwohl er der liebste Mensch der Welt ist, ein großes Thema ist, weil er es ja irgendwie dann doch unterdrückt.
Mhm.
Das ist total krass. Und das wiederum ja dann zu solchen Überforderungen, irgendwie Druck auf der Brust und so weiter führt, weil es so aus einem raus möchte irgendwie.
Ja.
Und Emotionen brauchen Platz. Und die Wut ist halt eben auch eine Emotion.
Wie kam es dann zum Klinikaufenthalt?
Ich bin erstmal ich habe mit Arbeitskollegen gesprochen, sehr transparent eigentlich. Und gerade ein Arbeitskollege hat mir sehr geholfen, der mir eine Berufsberatung empfohlen hat. Das wurde quasi von meinem Arbeitgeber angeboten. Da redet man dann mit Sozialpädagogen. Und das war dann auch der Punkt, war Mitte März, ich glaube der 14. März. Da wurde mir gesagt, sie gehen jetzt direkt nach Hause zum Hausarzt, lassen sich krank schreiben, sie brauchen Hilfe. So ist es dann auch gekommen. Also mir wurden da ein bisschen die Augen geöffnet. Mir wurde einmal die Frage gestellt, sind sie denn überhaupt arbeitsfähig? Und das war das erste Mal, dass ich realisiert habe, nein. Und das hat mir schon, ja, das hat was in mir ausgelöst. Dann wurde ich halt eben, oder war ich krankgeschrieben. Dann hatte ich noch eine Beratung bei der Lebensberatung von der Caritas. Das hat mir mein bester Kumpel empfohlen. Auch einfach nochmal, um so eine externe Meinung zu hören. Ist jetzt nicht zu vergleichen mit einer Psychotherapie. Aber trotzdem, das hat auch nochmal mein Gefühl bestärkt. Und dann eben innerhalb der Beratung ist mir das dann so ans Herz gelegt worden. Dann habe ich relativ schnell zum Glück einen Therapieplatz bekommen. Und da wurde es dann auch nochmal erwähnt. dass geglaubt wird, ein Klinikaufenthalt wäre ganz gut. Und erst habe ich mich ein bisschen dagegen gewehrt und ich wollte es auch Kathi nicht zumuten.
War nicht unsere erste Wahl, sagen wir
ja.
So.
Tatsächlich,
auch nicht
ja.
Meine Wahl.
Ja.
Ist vielleicht ein bisschen egoistisch an der Stelle von mir, weil ich wusste, dass es mir einfach Abstand extrem schwerfällt und ich da sehr mit Verlustängsten kämpfe. Jetzt, wenn wir vielleicht rückblickend auch diese ganze Einsamkeitsgeschichte von damals bei mir dann zum Beispiel hatten. Also Verlustängste sind auch während unseren schönen Phasen waren schon immer da und die waren auch ganz stark während der Zeit. Und wir wollten es echt mit allen Kräften irgendwie mit der, in Anführungszeichen, normalen Psychotherapie versuchen. Aber wenn man da nur einmal pro Woche quasi die Therapeutin sieht, wir haben dann echt immer noch sehr, sehr, sehr gestruggelt.
Wir haben dann auch erstmal Tagesklinik, nach einer Tagesklinik geschaut. Ich habe dann aber gemerkt, dass gerade bei uns im Umfeld, ich weiß es jetzt nicht, da können Sie vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, bei uns im Umfeld waren die Wartezeiten für eine Tagesklinik deutlich, deutlich länger als stationär. Dann habe ich mich irgendwann doch für stationär entschieden, habe mich einschreiben lassen und dann ging es Gott sei Dank relativ schnell. Ich glaube, ich hatte eine Wartezeit von so 7 Wochen.
Immerhin doch, ja.
Ja, teilweise ist es sogar schneller. Also andere Patienten sind teilweise auch nach 4 Wochen hingekommen.
Und wie lange warst du dann in der Klinik?
Auch 7 Wochen.
Auch 7 Wochen. Ja. Und war da schnell ein Erfolg, eine Verbesserung zu merken?
Nicht direkt. Erstmal fiel es mir wahnsinnig schwer, dass alles langsamer war. Man musste sich um nichts eigentlich kümmern. Das war ganz komisch, weil ich war halt eben so funktional. Ich habe irgendwann mal den Begriff funktionale Depression gehört. Und das war was, wo ich mich wiedererkannt habe. Das erste Mal, dass ich einen Begriff dafür hatte, so wie sich das bei mir anfühlt. Und in der Klinik war es dann so, man muss nicht mehr kochen, man muss keine Katzen füttern, man muss nichts reparieren, man ist wirklich da für sich. Und man hat einfach auch viel Zeit zum Nachdenken. Ich habe gemerkt, wie innerhalb der ersten Woche mein Schritttempo extrem langsam geworden ist, weil ich mir dachte, ich habe eine Viertelstunde, um von A nach B zu kommen. Ich kann mir die Zeit nehmen. Und mir wurde auch immer gesagt, Sie können sich die Zeit nehmen. Dafür sind Sie hier. Und das heißt, die ersten 2 Wochen war es so einfach ein großer Wandel. Da ging es mir relativ gut, aber ich glaube auch einfach, weil viel Neues war. Und dann Woche 3 war relativ schlimm. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ich denke gar nichts mehr. Also ich hatte gar keine Gedanken mehr im Kopf. Das war super komisch. Das war auch für mich sehr, sehr schwer zu erklären. Gerade auch Kathi denkt super viel und ich hatte gar keine Gedanken mehr. Und man weiß dann natürlich auch in dem Moment nicht mehr, wie das ist. Kommt es wieder? Und da hilft der Austausch mit anderen Patienten auch extrem, weil viele ja in der gleichen Situation sind. Und dann, ich sag mal, ab Woche 5 ging es deutlich bergauf. Die letzten 2 Wochen waren extrem gut, dass ich dann noch gemerkt habe, ich bin bereit. Ich bin bereit, wieder hier rauszugehen und für mich aufzupassen.
Darf ich noch eine Frage stellen, auch kurz bevor Sie reingekommen sind? Was würden Sie sagen, den Zuhörern aus Ihrem eigenen Leben, was ist denn anders in der Depression, als was man so kennt, wenn vieles schiefläuft, ne? Ja. Wie war das anders?
Emotionslos.
Also dieses Gefühl der Gefühllosigkeit, ne? Das ist der Fachausdruck. Ne?
Extrem, ja. Ich bin teilweise auch extra nach Darmstadt gefahren, zu Plätzen, wo ich wusste, da haben Leute Spaß. Da lachen Leute. Bin hingefahren, weil ich einfach nichts gefühlt habe und wollte schauen, was passiert, wenn ich andere Leute lachen sehe.
Du kannst es deutlich unterscheiden vom den Lebensphasen, wo du nicht krank warst, aber wo irgendwas schiefgegangen ist, eine Partnerschaft, das ist ein anderes Gefühl, die Depression.
Ja, ne? Eine innere Leere war das bei mir komplett.
Und ich noch eine Frage stellen darf, wurde mit Medikamenten auch behandelt?
Ja.
Okay. Das ist ja häufig so, dass die Wirkung der Medikamente so nach 3-4 Wochen, woran hast du zuerst gemerkt, dass es aufwärts geht?
Mit dem ersten Medikament ehrlicherweise wenig. Dann haben wir das nochmal gewechselt, 1 Woche vor dem Klinikaufenthalt. Und dann war es für mich relativ schwierig, ob es jetzt an den Medikamenten liegt oder an der Therapie. Woran habe ich gemerkt, dass es besser geht? Meinen Sie jetzt genau auf die Medikamente hin oder auf?
Nee, einfach das Lebensgefühl, wo man sagt, oh, heute ist aber ein besserer Tag, woran man das festmachen kann, war ist die Hoffnung zurück oder dass man wieder lächelt, dass das Frühstück schmeckt oder dass man wieder Gefühle spürt, irgendwelche frühen Zeichen, dass es aufwärts geht.
Vogelgezwitscher.
Vogelgezwitscher. Mhm.
Habe ich jahrelang nicht mehr gehört. Mhm. Und irgendwann habe ich es wieder wahrgenommen.
Okay.
Und das war für mich sowas. Ja, das ist es. Also generell dieses achtsamer durch die Gegend laufen. Das war für mich extrem hilfreich. Das
ist auch eine Erklärung, ne, warum man sich da nicht mehr erinnern kann. Ne? In der Depression sagen viele Betroffene, die sind wie hinter einer Milchglasscheibe.
Ja.
Die Dinge erreichen einen gar nicht mehr, das Vogelgezwitscher, aber auch alles andere erreicht einen nicht und bleibt auch nicht hängen. Und darum hat man das Gefühl, es war eigentlich nichts. Ne? Und man hat dann auch kein gutes Zeitgitter. Man weiß auch nicht mehr, wann war was. Das wird alles ein Nebel.
Ja.
Und das hört auch auf, wenn die Depression weg ist. Ne?
Ja. Was mir auch extrem geholfen hat, ist Kunsttherapie.
Okay.
Hatte ich sehr viel Bammel vor, weil meine künstlerischen Fähigkeiten sehr schlecht sind. Und dann wird einem aber in der ersten Stunde gesagt, darum geht es gar nicht. Und trotzdem hatte ich so eine gewisse Art von Druck in mir. So, ich muss abliefern und man muss nicht abliefern. Man kann einfach malen, wonach einem ist. Und das hat mir das erste Mal geholfen, wirklich an meine Gefühle wieder ranzukommen.
Mhm.
So, was... Das war auch gerade die Zeit, wo ich nichts gedacht habe. Dann einfach so Schritt für Schritt einfach das laufen lassen. Das war extrem hilfreich.
Mhm.
Und auch mit verschiedenen Materialien. Das war, wo man einfach mal Lust drauf hatte.
Und ich glaube, was wir jetzt hier mitkriegen, ist, dass wir doch mit dem Glücksfall in der Situation zu tun haben, dass natürlich Sie oder du als Partnerin da mit allen Schwierigkeiten doch sehr verständnisvoll warst. Ja, und
ich gebe mein Bestes, aber ich glaube, das wirkt vielleicht jetzt auch nur so, weil ich zwischendurch, also ich war auch sehr, sehr, sehr verzweifelt zwischendurch, weil ich wusste auch gar nicht mehr, also wir haben so viele Konflikte geführt, die mit einem Mini-Auslöser irgendwie angefangen haben und sich dann gegenseitig hochgeschaukelt haben. Mein Paradebeispiel ist irgendwie, keine Ahnung, sollte vielleicht ab und zu vorkommen, dass ich ein bisschen hungrig bin und ein bisschen schlecht gelaunt bin ab und zu und sag irgendwas. Und ich sag jetzt mal, sein gesundes Ich würde dann sagen, ah, okay, komm, wir suchen dir mal was zu essen oder irgendwas. Würde irgendwie so drauf reagieren. Sein, ich sag jetzt mal, depressives Ich hat dann aber mit, okay, aber kann ich jetzt ja auch nichts für, dass hier dies und jenes noch ist, weil ich... Manchmal hänge ich mich dann an irgendwelchen Sachen drumherum auf, aber bin einfach nur gerade, ich brauche irgendein anderes Bedürfnis. Dann geht er aber nicht auf mein Bedürfnis ein oder versteht es in dem Moment nicht und hat es nicht gesehen. Und dann fängt die Diskussion an, wegen was ganz anderem eigentlich. Und während er, wenn quasi alles gut ist, er mich vorher schon direkt abfangen kann, so, alles gut, komm, ich hol dir was zu trinken, willst du einen Kaffee haben oder so. Und dann ist es 2 Sekunden später wieder gut. Und ich kann dann quasi ihn auch wieder abfangen. Also, und wir haben uns einfach gegenseitig in diese Spirale runtergezogen. Und ich habe unendliche Beispiele davon. Und wenn man dann wirklich sich den ganzen Tag nur irgendwie am Diskutieren ist und nichts ist gut, dann hinterfragt man ja doch auch schon ein bisschen was und denkt so, okay, warum ist das jetzt so? Und irgendwie war ich tatsächlich, meine Hauptemotion war Wut, ironischerweise. Also ich war wirklich extrem wütend. Ich fand die ganze Situation richtig scheiße. Ich fand sie richtig unfair. Wieso ich? Wieso wir? Wieso muss das jetzt gerade so sein? Ich war tatsächlich auch sehr, sehr oft sauer auf die Arbeit. Einfach nur, weil ich das so ein bisschen als meinen Auslöser quasi für mich verbucht habe. Es gab nämlich diese eine Situation, ich sag jetzt mal ein halbes Jahr vor diesem besagten März, da war es schon relativ krass und da ist er tatsächlich auch schon mit Tränen nach Hause gekommen und so weiter. Und wir haben wirklich ein stundenlanges Gespräch geführt und wir sind jede Option durchgegangen und wir sind in jedem Szenario auf das Ergebnis gekommen. Es macht keinen Sinn, dass du diesen Job gerade machst. Aus diversen Gründen. Egal wie, es bringt dir eigentlich erstmal nichts und dir geht schlecht damit. Und wie er meinte, eine Woche später war das eine Hochgefühl des letzten Jahres, war der Job irgendwie wieder ganz gut und ich war einfach nur sauer, weil wir haben eigentlich eine Entscheidung getroffen und er war so, ja, ich will mir das jetzt nicht madig reden lassen, gerade ist doch wieder ganz gut. Und das war der Moment, wo ich dachte, weißt du was, ich mach die Hände hoch, mach dein Ding. Und in so Situationen, wo es sich hochgeschaukelt hat oder in die Spirale runtergezogen hat, war ich manchmal so oft sauer auf diese eine Situation, weil ich war nur so, wieso konnten wir es nicht damals durchgezogen haben? Also ich habe einfach ganz oft, ich war richtig wütend.
Mhm.
Ja. Und ich habe dann auch Wut und ich habe Tränen und ich bin eine Person, wenn ich einmal weine, dann kann ich das nicht so schnell abschütteln. Und dann sind die nächsten 3-4 Stunden für mich gelaufen. Und dann kann ich auch die Kooperation oder das Video nicht mehr drehen, was ich an dem Tag eigentlich noch machen muss oder so.
Und ich nehme alles persönlich.
Genau, also und dann hat er das wieder gesehen, dass es mir damit schlecht ging. Also es war wirklich ein pures Chaos.
Ist das eine Symptomatik, die Sie häufig gestellt kriegen, Herr Hegel?
Viele sagen, alles, was irgendwie dazukommt, ist zu viel.
Ja.
Und wenn es irgendwas kommt von dir, dann reagierst du überfordert.
Ja.
Und dann reagiert man halt nicht so mit einer ruhigen Gelassenheit und Wohlwollen, sondern man ist selber überfordert und reagiert dann gereizt. Man ist ja eigentlich nicht aggressiv, ne, in der Depression. Es ist ja eher, dass man mit sich selber aggressiv ist. Aber so eine Gereiztheit, das gibt es sehr oft, weil man in einer Dauerüberforderung ist durch diese Erkrankung. Ne. Das scheint ein bisschen der Anfang gewesen zu sein.
Glaube ich.
Gerade auch so, wenn dann unerwartete Sachen dazukommen.
Irgendwas Neues, gell?
Ja, und, dann ist so, oh Gott.
Zu viel.
Ja.
Ist zu
und
viel.
Alles Arbeit.
Du hast auch sehr viel auf dich selbst bezogen, glaube ich dann. Egal, wenn was war, mal so, ah Mist, die Katze hat hier irgendwie auf den Teppich gekotzt, keine Ahnung, als Beispiel. Dann, ah ja, ich mach's doch schon weg. Es war gerade nur eine Tatsache, dass generell, wir müssen das irgendwie lösen. Also als Beispiel jetzt. Also es gibt dann ganz viele Situationen, die hast du dann auf dich selbst überzogen. Ich weiß noch, dass ich das, wenn ich das Freundinnen erklärt habe, ich meinte, auch mein Fass war dauerhaft voll. Jeder einzelne Tropfen, jeder. Ja. Und bei ihm ja wahrscheinlich mit der Überforderung genauso. Bei mir war es dann eher die Wut und bei dir dann die Überforderung.
Ich glaube, das ist auch einfach ein wichtiges Ding, die Sicht von Angehörigen zu sehen und zu hören. Was mir als Betroffener erstmal super schwerfällt. Ich habe auch zu Kathi gesagt, ich habe gerade keine Kraft oder keine Energie. Ich hoffe, dass ich dir das irgendwann wieder zurückgeben kann, was du alles auf dich genommen hast. Und von außen hat sich das immer so angefühlt, als wäre ich der Einzige, der leidet. Und Kathi so, ja toll, dass du ihn unterstützt und sowas. Aber ich finde es krass, was Angehörige auch mit durchmachen.
Ja, aber Herr Professor Hegel, das ist natürlich was, was wir häufig haben als Thema. Wo ist der schmale Grat? In vielen Beziehungen sind beide Fässer permanent gefüllt. Aber es muss sich nicht um eine Depression handeln. Ja? Welche Möglichkeit hat da der Laie? Man kann das dann eigentlich nur durch eine Fachfrau, durch einen Fachmann beurteilen lassen. Ob ich depressiv bin oder nicht, oder ob ich einfach schon wegen der falschen Kaffeesorte unter der Decke hänge.
Naja, wenn man immer zusammenbricht, ne, wenn man merkt, das Leben hat sich völlig verändert, es ist keine Freude mehr da, null. Man ist dauerangespannt, ne, als ob man immer vor einer Prüfung ist. Ne. Wenn sich das alles so verändert, dann genau, dann muss man einfach zu Fachleuten gehen. Und im Grunde gibt es 3 Anlaufstellen. Das sage ich auch in manchen Podcasts immer wieder, aber es ist einfach wichtig, das ist der Hausarzt, der kann auch eine Diagnose stellen, der kann auch behandeln und das sind die psychologischen Psychotherapeuten, also nicht die Psychologen alle, sondern eine Untergruppe, die eine Spezialausbildung hat und auch über die Kasse abrechnen kann und die Fachärzte sind die Psychiater und die sind in der Lage, erstens zu schauen, ist es eine Depression oder eine verständliche Reaktion auf die ganzen Belastungen und die können auch behandeln, diese 3 Gruppen. Und vieles andere, was man sonst so macht, kann auch Zeitverlust sein. Ne? Denn bis man dann wirklich einen Termin kriegt, kann Zeit vergehen. Aber man muss jetzt nicht ein halbes Jahr warten auf eine Psychotherapie. Man kann auch vorher zum Hausarzt gehen. Ne?
Auch das muss man auch wissen. Mir hat die Berufsberatung auch schon extrem viel geholfen.
Ja, okay.
Weil das auch einfach mal eine externe Meinung war und so eine kleine Einschätzung. Und eben diese eine Frage, so simpel sie scheinen mag, sind sie arbeitsfähig?
Mhm.
Anfangs habe ich immer gedacht, ich funktioniere.
Die Frage hast du dir selber nie gestellt?
Nee.
Ja.
Ich hatte ja immer das Gefühl, ich bin arbeitsfähig.
Mhm.
Auch wenn ich wirklich mit allerletzter Kraft da durchgehe.
Mhm.
Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin arbeitsfähig, wenn es um technisches Zeug geht oder wenn man einfach was mit den Händen schaffen muss. Aber sobald irgendwie eine Denkaufgabe kommt, ist nichts mehr passiert.
Die sogenannte hochfunktionale Depression, ne, das ist ein bisschen so, aus meiner Sicht ein bisschen ein Modewort geworden, aber das beschreibt eben, dass viele Menschen mit Depressionen sehr gewissenhaft sind, ne, sehr es allen recht machen wollen, also auch den Kollegen und deswegen sich unter Druck setzen und oft mit allerletzter Kraft noch vieles schaffen und dann zu Hause zusammenbrechen. Ne. Das beschreibt es, aber so geht es eigentlich den allermeisten in der Depression.
Ja.
Und wenn jemand jetzt noch besonders leistungsfähig ist, hat man das Gefühl, der macht tolle Leistung, hat trotzdem eine Depression. Aber wie es innen ausschaut, das ist dann eben mit allerletzter Kraft wird es noch erzwungen. Ja.
Ich finde, das haben wir eigentlich jetzt großartig geschildert bekommen von euch beiden, wie so eine Depression abläuft und wie sie vor allem auf eine Partnerschaft auswirkt und welche Möglichkeit die Partnerin oder der Partner hat.
Ich hätte nur eine Frage.
Ja, bitte.
Habt ihr beide das Gefühl, das hat euch insgesamt von außen betrachtet näher gebracht?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe noch gedacht, wenn wir das zusammen schaffen, dann schaffen wir alles zwischendurch und jetzt haben wir es geschafft und jetzt ist es besser. Vielleicht noch als kleines Beispiel, weil du hast jetzt ja zum Beispiel gesagt, am Samstag war es nicht so gut. Das ist so der große Unterschied, weil er nimmt ja zum Beispiel jetzt gerade immer noch, er kriegt immer noch Medikamente. Mhm. Er ist immer noch in Therapie, ist jetzt inzwischen aber nicht mehr krankgeschrieben, sondern arbeitssuchend, was natürlich sehr cool ist. Aber zum Beispiel hatten wir eben einen, ich nenne ihn jetzt mal nicht so guten Tag am Samstag und der Unterschied zu vorher ist einfach, dass er mich vorgewarnt hat. Er hat einfach nur gesagt, hey, nur damit du weißt, ich weiß nicht, was heute los ist, ich habe heute einfach keinen guten Tag. Hat keinen Grund, hat nichts mit dir zu tun, nur damit du Bescheid weißt. Alles klar. Ein paar Stunden später hat er sich zu einem Mittagsschlaf hingelegt und danach ging es dann noch besser und wir sind dann nochmal einkaufen gegangen und dann war es tatsächlich besser. Es war dann nur ein halber schlechter Tag. Mhm. Und vielleicht mit so Unterdrücken und möglichst lange funktionieren, wie er es vor ein paar Monaten noch gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich ganz anders gelaufen. Und der ganze Tag wäre vielleicht auf einmal gewesen, wir hätten uns irgendwie in die Haare gekriegt. Und so wussten wir beide Bescheid. Das ist so zum Thema Akzeptanz. Du nimmst es jetzt halt viel besser hin, dass es dir an dem Tag so und so geht. Und dann macht man damit weiter.
Und dann kann ich auch damit arbeiten und kann irgendwie Sachen, also Gegenmaßnahmen einleiten.
Ja.
Also ich weiß noch, eine Sache hat mir Kathi mal gesagt, wenn man durch die Nase einatmet und einfach mal merkt, dass man kalte Luft einatmet und dann warme Luft ausatmet. Mhm. Das ist für mich nie darauf geachtet. Mhm. Und jetzt ist es so, in Stresssituationen ist es für mich wahnsinnig hilfreich, weil ich damit einfach meine Achtsamkeit auf meine Atmung legen. Ja. Und das sieht keiner.
Ich habe das schon mal gehört in einem Interview mit einer sehr bekannten Regisseurin, die Probleme bis unter das Dach hatte und die ging zu einem Zen-Buddhisten. Der hörte sich das alles an und sagte nur eins, shut up and breathe. Ja? Und das deckt sich ja mit dem, was du beschrieben hast. Also im Grunde auch, dass jeder Atemzug nur einmal stattfindet. Ja. Ja? Und eben die ausgeatmete Luft nicht mehr wiederkommt im Idealfall. Vielleicht noch eins, wenn du sagst, du bist jetzt arbeitssuchend, in welche Richtung suchst du?
Ich habe tatsächlich Fotografie für mich entdeckt.
Ja?
Während der Depression auch einfach, um die Umgebung anders wahrzunehmen. Das hat mir super viel geholfen. Also ich hatte auch in der Klinik meine Kamera dabei und bin dann rumgelaufen und habe angefangen zu fotografieren. Und jetzt suche ich in die Richtung was. Fotograf im besten Fall.
Also was ganz anderes, was ganz Neues als toll. Das, was du
in Ewigkeit. Und das ist auch was mir super viel Kraft gibt jetzt, weil während der Depression hatte ich ja auf nichts Lust. Und ich hatte gar keine Ahnung, was ich denn machen soll. Ich weiß noch einmal, habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch mal irgendwann arbeiten kann. Mhm. Und ich glaube, der Satz ist bei Kathi auch hängen geblieben so. Und dann habe ich mir Jobs angeschaut und ich fand alles doof.
Und hattest du mal Lust, sowas zu machen wie Kathi?
Quasi. Also nicht so selber so groß. Aber jetzt habe ich mich für so eine Art Stelle beworben, sage ich mal.
Bei ihr?
Nein. Nee.
Ja, ob er da durchkommt durch den harten Bewerbungsprozess.
Ja, nein, ich glaube, das würde ich auch eher mal erst sagen, vielleicht in der ferneren Zukunft. Ja. Also gemeinsam arbeiten, das stelle ich mir, muss man schon sehr wollen und können. Ja.
Aber ich habe natürlich auch viel mitbekommen.
Ja. Er hilft mir so oder so schon immer mal wieder. Also im Prinzip arbeitet er schon ein bisschen für mich, einfach mal so oder hilft. Er kann natürlich auch Fotos von mir machen, das hilft mir manchmal in der Arbeit. Aber es ist natürlich cool, dass er jetzt irgendwie auch im kreativen Social-Media-Bereich einfach sich jetzt gerade ein bisschen umschaut. Er ist jetzt zum Beispiel am Sportbereich ein bisschen mehr interessiert und guckt da jetzt gerade, wo er sein Plätzchen findet. Was natürlich ein riesig mutiger Schritt ist, erst recht nach dem letzten Jahr, dass man sagt, ich lasse das hinter mir, was mir jetzt auch die letzten Jahre nicht gut getan hat und ich versuche was ganz Neues. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert.
Haben wir Zentrales vergessen, Herr Professor Hegerl?
Haben wir was vergessen? Ich glaube nicht, ne?
Nach meinem Eindruck war das eine grandiose Schilderung, was einem als Paar passieren kann. Ihr habt das unglaublich ehrlich und nachvollziehbar, auch für mich als Laien und ich denke auch für die vielen, die uns draußen hören, beschrieben. Ich sage nur mal vielen Dank, ja, dass ihr euch bereit erklärt habt, hier teilzunehmen. Ich glaube, dass es für viele eine große Hilfe war.
Als ich aus der Klinik gegangen bin, habe ich meiner Gruppe gesagt, Akzeptanz, Zeit und Hoffnung. Das sind die Dinge, die ich denen gern mitgeben wollen würde.
So.
Die Krankheit akzeptieren, sich Zeit nehmen für die Heilung, weil wenn man das einfach, kennen Sie sich wahrscheinlich aus, wenn man versucht, es so schnell wie möglich zu heilen, es geht nicht. Also man kann es nicht krampfhaft heilen. Und trotzdem immer die Hoffnung bewahren, dass es besser geht oder besser wird. Und die Hoffnung habe ich eben durch andere Patienten bekommen, die vor mir dann schon wieder aus der Klinik entlassen wurden.
Also, ein fabelhaftes Schlusswort. Akzeptanz, Zeit und Hoffnung, sagt The Boy. Vielen Dank. Domino Kati, Influencerin, alles zum Thema Haare, Lockenstäbe und so weiter, aber sehr viel mehr, wie wir dich jetzt kennengelernt haben. Also sehr beeindruckend.
Ich habe auch eine ganze Folge tatsächlich gemacht, auch ein bisschen akuter während der Zeit über meine Situation als Angehörige einer depressiven Person, also in meinem Podcast. Und wir haben auch eine Folge zusammen gemacht für meinen Podcast. Also wer da nochmal reinhören möchte, die Folge für die Angehörigen, die hat tatsächlich sehr eingeschlagen, weil es gibt sehr viele Leute, die irgendwie einen Partner oder jemanden in ihrem Umfeld haben, gar nicht mal nur mentale Krankheiten, sondern auch irgendwie andere Krankheiten haben. Angehörige sind immer die, die vergessen werden. Und das habe ich erst gemerkt, als ich darüber gesprochen habe und gemerkt habe, wie viele Leute damit tatsächlich das nachvollziehen können. Also wer da reinhören möchte, kann ich. Scheinbar hat es vielen Leuten geholfen.
Mit Sicherheit. Ja. Nochmal ganz herzlichen Dank, The Boy. Und ich muss immer den Künstlernamen
nennen. Nein, Quatsch. Kati. Ich heiße Kati.
Du heißt Kati. Fabelhaft, dass ihr heute mit dabei wart. Vielen Dank, Professor Hegel.
Ich bedanke mich.
Ja, dafür. Wir bedanken uns immer gegenseitig.
Bei allen hier.
Dankeschön. Mein Name ist Harald Schmidt und alles Gute, speziell für euch beide.
Danke.
Und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr über mentale Gesundheit hören wollt, empfehlen wir euch einen anderen Podcast. Der heißt Danke, gut. Die Journalistin Miriam Davudwandi spricht mit bekannten Menschen aus der Popkultur über ihre Krankheit. Miriam hat ja selbst Erfahrung mit Depressionen. Das hat sie uns in unserem Podcast erzählt. Den Link zu ihrem Podcast und zu unserer Folge, den haben wir in die Shownotes gepackt. Beide Podcasts gibt es selbstverständlich in der neuen ARD Sounds App.